Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 104 unserer Wissensreise. Wir sind mittendrin im Sommer und bleiben natürlich trotzdem am Ball. Gleich werden wir eine Kurzwiederholung zum Thema Galle starten, um uns danach mit den Gallenwegserkrankungen zu beschäftigen. Vorher aber wie immer ein paar organisatorische Dinge. Metformin, MTX oder Methylphenidat, du bringst die Medikamente immer noch durcheinander. Dann komm noch schnell dazu ins Pharma-Webinar. Am 22. und 29. August 2026 schauen wir uns gemeinsam die wichtigsten Medikamente für Prüfung und Praxis an. Verständlich, strukturiert und mit ein paar Brücken zusammenhängen, damit du nicht nur auswendig lernen musst. Alle Informationen findest du auf meiner Homepage unter Webinare. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail. Dann möchte ich eine Frage beantworten, die ihr mir sehr häufig stellt. Wo finde ich das Thema Niere im Podcast? Naja, bisher noch gar nicht und bis wir hier im Podcast bei diesem Thema angekommen wären, dauert es noch eine ganze Zeit. Da das aber ein sehr großes Wunschthema von euch zu sein scheint, werden wir nach der Wissensreisepause im September die Niere in den Exklusivfolgen besprechen. Falls du diese noch nicht kennst, auch hierzu werde ich nämlich öfter angesprochen, schau mal auf meine Homepage. Direkt auf der ersten Seite habe ich eine Kachel eingebaut, damit es wirklich nicht mehr zu übersehen ist, hoffe ich zumindest. Da steht Exklusivinhalte drauf. Klick da drauf, dann findest du den Link zu Steady und ich setze diesen Link auch in die Podcast-Beschreibung. Dann haben wir einen Grund zu feiern. Die letzte Coachie aus dem Märzdurchgang 26 hat ihr A verschenkt. Liebe Daniela, du konntest in Freiburg überzeugen und wir dürfen dich jetzt Heilpraktikerin nennen. Wir freuen uns sehr für dich und wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Herzlichen Glückwunsch, Kollegin. Stehst du noch am Anfang und wärst auch gern an Danielas Stelle? Oder suchst du nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet? Dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der HP-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch weiterhin für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Leg dir zunächst bei Meditrix ein Konto als Heilpraktiker an und gib dann den Coupon Wissensreise alles kleingeschrieben ein. So kannst du sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. Und nun noch ein herzlicher Dank an alle neuen Wissensreise-Steady-Unterstützer. Eduard, Min, Johanna, Miriam, Simone, Claudia, Michael, Jehun, Bianca, Esen, Annika, Sydney, Fang, Christina, Anna, Franziska, Sarah, Silvia, Sandra, Uwe, Alina, Sabine, Nicole, Olga und Petra. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen am Samstag, 15. August 26 kennenzulernen. Ja, und damit auch du nichts mehr verpasst, trag dich doch auf den Newsletter auf meiner Homepage ein, dann erfährst du alles Wichtige immer als eine der Ersten. Damit haben wir die Orga geschafft und starten direkt mit der Kurzwiederholung zum Thema Galle. Welche Hauptaufgabe hat die Gallenflüssigkeit? Sie unterstützt vor allem die Verdauung und Aufnahme von Fetten. Wie schafft sie das? Also wie helfen die Gallensäuren bei der Fettverdauung? Die Gallensäure emulgiert die Fette, zerlegt also große Fetttröpfchen in viele kleine und dadurch können die fettspaltenden Enzyme, also die Lipase, besser angreifen. Wo wird die Gallenflüssigkeit gebildet? In den Hepatozyten der Leber. Welche Aufgaben hat die Gallenblase? Sie speichert die Gallenflüssigkeit und konzentriert sie, indem sie ihr Wasser entzieht. Welches Hormon sorgt nach einer fettreichen Mahlzeit für die Ausschüttung der Gallenflüssigkeit? Das ist das Cholezystokinin, kurz CCK. Welches Hormon wird bei saurem Speisebrei im Duodenum ausgeschüttet und was bewirkt es? Es ist das Hormon Sekretin, das vor allem die Gangzellen des Pankreas zur Abgabe eines bicarbonatreichen Sekretes anregt. Bicarbonat heißt also, die Magensäure wird neutralisiert. Welche wichtigen Bestandteile enthält die Gallenflüssigkeit? Wasser, Gallensäuren, Cholesterin, Bilirubin, Phospholipide und Elektrolyte. Welche Folgen kann es haben, wenn keine Galle mehr in den Darm gelangt? Es kann zum Ikterus, zu einer gestörten Fettverdauung, zu Fettstühlen, also Steatorrhoe, und einer verminderten Aufnahme fettlöslicher Vitamine kommen. Welche Vitamine können hier schlecht aufgenommen werden und welche Symptome könnte das verursachen? Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Ein Vitamin A-Mangel kann beispielsweise zu Nachtblindheit führen. Ein Vitamin D-Mangel den Knochen- und Kalziumstoffwechsel beeinträchtigen. Ein Vitamin-K-Mangel kann Gerinnungsstörungen verursachen. Und ein ausgeprägter Vitamin-E-Mangel kann unter anderem neurologische Störungen hervorrufen. Und die letzte Frage für die heutige Kurzwiederholung. Nenne die Gallengänge mit ihren Fachbegriffen, angefangen bei der Leber. Da hätten wir den rechten und linken Lebergang, Ductus hepaticus dexter et sinister. Ab der Stelle, wo die beiden sich vereinigen, beginnt der Ductus hepaticus communis. Die Abzweigung zur Gallenblase heißt Ductus cysticus. Und die Vereinigung von Ductus cysticus und Ductus hepaticus communis ist dann schließlich der Ductus rollidochus, der in das Duodenum mündet. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im heutigen Thema. Denn auf diesen Wegen kann es zu Hindernissen kommen, die je nach Lokalisation unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen. Heute bleiben wir zunächst bei der Gallenblase und beschäftigen uns mit Gallenblasensteinen, Gallenkolik und Cholezystitis. In der nächsten Folge verfolgen wir dann einen Stein in den Ductus rollidochus und sprechen über Choledocholithiasis und Cholangitis. Und weil es sich so gut anbietet, werden wir uns an einem Patientenfall entlanghangeln und ein Müh von unserer üblichen Struktur abweichen. Bist du bereit? Dann los! Also, unser Patientenfall. Eine 52-jährige Patientin kommt zu dir in die Praxis. Am Vorabend war sie mit ihrer Familie essen. Es gab Pizza mit besonders viel Käse und anschließend noch Tiramisu. Einige Stunden später bekam sie plötzlich starke Schmerzen im rechten Oberbauch. Die Schmerzen strahlten bis in den Rücken und in die rechte Schulter aus. Außerdem war ihr übel und sie musste sich auch übergeben. Nach einigen Stunden verschwanden die Beschwerden wieder. Heute fühlt sie sich zwar erschöpft, hat aber keine Schmerzen mehr. Was könnte dahinter stecken? Ja, sehr wahrscheinlich hatte unsere Patientin eine Gallenkolik. Aber wodurch entsteht eine solche Gallenkolik? Schauen wir uns mal die Ursachen bzw. Risikofaktoren an. Es beginnt in der Regel mit einer veränderten Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit. Die Stoffe, die du vorhin schon wiederholt hast, müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander vorliegen, damit sie in der Flüssigkeit gelöst bleiben. Ist die Galle beispielsweise mit Cholesterin übersättigt, kann dieses Cholesterin auskristallisieren. Bedeutet, es entstehen winzige Kristalle und aus diesen winzigen Kristallen entstehen nach und nach größere Gebilde und schließlich Gallensteine. Das sind auch die häufigsten, also die häufigsten Gallensteine sind Cholesterinsteine. Daneben gibt es aber auch Pigmentsteine, die dann auch farbig sind, vor allem Bilirubinverbindungen. Und es gibt verschiedene Mischformen, vor allem auch wieder aus Cholesterin und Bilirubin. Welche Menschen haben nun ein erhöhtes Risiko für Gallensteine? Hier kennst du vielleicht die sogenannte 6F-Regel. Drück doch mal auf Pause, wenn du es schon kennst, und sag sie mal eben. Bei solchen 6F, 7A und was auch immer Regeln ist es übrigens ein Tipp, stell dir diesen Menschen vor, denn sonst vergisst man immer mindestens eins. Also wir haben hier eine weibliche Person, nämlich Female. Diese Person ist über 40, 40. Sie hatte schon mehrere Schwangerschaften bzw. ist fruchtbar, fertile. Außerdem ist sie übergewichtig, im Englischen fett, hellhäutig, fair und sie hat eine familiäre Disposition, family. Also female, 40, fertile, fett, fair und family. Das sind die 6F. Weitere Risikofaktoren, die dich an Gallensteine denken lassen können, sind Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, bestimmte Erkrankungen des Dünndarms und eine sehr schnelle Gewichtsabnahme. Moment mal, Übergewicht ist ein Risikofaktor, aber eine schnelle Gewichtsabnahme auch? Ja, tatsächlich. Bei einer starken oder sehr schnellen Gewichtsabnahme wird vermehrt Cholesterin aus dem Fettgewebe mobilisiert und über die Leber in die Galle abgegeben. Also haben wir dann wieder einen Überhang. Gleichzeitig wird die Gallenblase bei sehr fettarmer Ernährung möglicherweise seltener vollständig entleert. Das bedeutet, die Gallenflüssigkeit dickt zu sehr ein. Das ist wichtig für deine Anamnese. Wenn du also den Verdacht auf Gallensteine hättest, würdest du auch mal fragen, haben sie in letzter Zeit viel Gewicht abgenommen? Genau, also, das waren die Ursachen und Risikofaktoren. Kommen wir mal zu den Symptomen. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an und deshalb weichen wir eben leicht von der üblichen Struktur ab. Es gibt nämlich die Möglichkeit erstens einer asymptomatischen Cholezystolithiasis. Übersetzt doch gerne mal den Begriff. Chole steht für Galle, Zysto für Blase und Lithiasis steht für Steinleiden. Cholezystolithiasis. Solange diese Gallensteine ruhig in der Gallenblase liegen und den Abfluss nicht behindern, müssen sie nicht unbedingt Beschwerden verursachen und werden oft als Zufallsbefund im Ultraschall entdeckt, also asymptomatische Cholezystolithiasis. Hier ist dann im Normalfall auch keine Therapie erforderlich, außer es handelt sich um besonders große Steine oder bestimmte Risikokonstellationen, wie zum Beispiel die Porzellangallenblase, da kommen wir später nochmal zu. Kommen wir zu unserer Patientin zurück. Sie hatte nämlich sehr wohl Symptome, erinnerst du dich? Genau, sie hatte nach dem Essen starke Schmerzen im rechten Oberbauch. Ist also keine asymptomatische Geschichte. Da sind wir nämlich zweitens bei einer Gallenkolik. Hier könnte eine Gallenkolik vorgelegen haben. Warum? Nach der fettreichen Mahlzeit gelangten Fettsäuren in den Dünndarm. Was passiert? Cholezystokinin wird ausgeschüttet. Und was macht das Cholezystokinin? Genau, die Gallenblase zieht sich zusammen, um Gallenflüssigkeit in den Dünndarm zu pressen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ein Stein vor dem Ausgang der Gallenblase im Ductus cysticus liegt. Die Gallenblase zieht sich also kräftig zusammen, aber die Galle kann aufgrund dieses Steins nicht abfließen. Durch den erhöhten Druck und die kräftigen Muskelkontraktionen entstehen starke Schmerzen und das bezeichnen wir als Gallenkolik. Typisch sind diese starken Schmerzen im rechten Oberbauch oder im Epigastrium. Sie können in den Rücken und besonders in die rechte Schulter ausstrahlen. Jetzt ist Zeit für Nerdwissen. Warum gerade in die rechte Schulter? Durch die Reizung des Zwerchfells können Schmerzreize über den Nervus phrenicus übertragen werden. Da dieser aus den Rückenmarksegmenten C3, C4 und C5 stammt, kann der Schmerz in die Schulterregion projiziert werden. Das ist also ein Beispiel für einen übertragenen Schmerz. Die Ursache liegt im Bauchraum, wahrgenommen wird der Schmerz aber zusätzlich an der Schulter. Schönes Nerdwissen, oder nicht? Ja, an Symptomen kommt bei der Gallenkolik häufig auch noch Übelkeit oder auch Erbrechen hinzu. Der Begriff Kolik ist an dieser Stelle übrigens etwas irreführend, denn bei einer Nierenkolik zum Beispiel denken wir an deutlich wellenförmige Schmerzen. Eine Gallenkolik kann zwar an- und abschwellen, wird aber häufig als starker anhaltender Schmerz wahrgenommen und trotzdem sagen wir Gallenkolik. Typischerweise dauert die Schmerzattacke länger als 15 bis 30 Minuten und kann auch mehrere Stunden anhalten. Hält der Schmerz noch länger an oder kommt Fieber oder eine Abwehrspannung hinzu, dann müssen wir natürlich an zum Beispiel eine Cholezystitis beziehungsweise auch andere Komplikationen denken. Ja, wenn der Stein jetzt wieder zurückrutscht und den Abfluss nicht mehr behindert, dann verschwinden die Symptome. Da hatte unsere Patientin Glück. Nichtsdestotrotz muss sie vielleicht operiert werden, denn hier wird nach Abklingen der unkomplizierten Kolik die Gallenblase in der Regel entfernt. Das wurde schon in Prüfungen gefragt, habt das also auf dem Schirm. Die Komplikationen sind einfach zu gefährlich oder zu häufig, sodass man sagt, die Gallenblase ist nicht unbedingt wichtig. Deshalb entfernt man sie, bevor irgendwie was Schlimmeres passiert. Zu den Komplikationen kommen wir später nochmal. Bleiben wir erstmal hier bei dem Stein, denn es kann ja auch sein, dass der Stein nicht wieder zurückrutscht und im Ductus cysticus stecken bleibt. Dann erhöht sich durch den gestörten Abfluss der Druck in der Gallenblase. Die Gallenblasenwand wird gereizt und schlechter durchblutet, wodurch eine Entzündung der Gallenblase entsteht. Die Cholezystitis. Zunächst ist die Entzündung häufig chemisch bedingt bzw. mechanisch, dadurch, dass es eben nicht abfließen kann. Durch die Gallenstauung und die Schädigung der Gallenblasenwand können sich später aber zusätzlich Bakterien ansiedeln. Ja, typische Symptome wären bei einer Gallenblasenentzündung auch wieder Schmerzen im rechten Oberbauch, aber eben meistens anhaltende Schmerzen. Dazu kommt Fieber, ganz wichtig, Übelkeit und Erbrechen, eine Abwehrspannung und ein positives Murphy-Zeichen. Murphy-Zeichen, erinnerst du dich? Was war das nochmal und wie untersuchst du es? Drück auf Pause und erzähl doch mal laut. Um das Murphy-Zeichen zu testen, lässt du den Patienten ausatmen. Du gehst bei der Ausatmung mit deinen Händen unter den rechten Rippenbogen. Dann lässt du den Patienten tief einatmen. Bei der Einatmung tritt die Leber mit der entzündeten Gallenblase etwas tiefer. Wenn nun deine Hand die Gallenblase berührt, dann entstehen starke Schmerzen und der Patient bricht die Einatmung deshalb plötzlich ab. Das wäre dann ein positives Murphy-Zeichen. Natürlich beweist ein positives Murphy-Zeichen allein noch keine Cholezystitis, es ist aber ein wichtiger klinischer Hinweis. Und falls das jetzt ganz weit weg war, dann hör doch nochmal in Folge 100 zur Abdomenuntersuchung rein. Wir haben schon von Komplikationen gesprochen. Was sind jetzt Komplikationen einer Cholezystitis? Durch die Entzündung und die gestörte Durchblutung kann Gewebe der Gallenblasenwand absterben. Die Gallenblase kann sogar gangrenös werden oder sogar perforieren. Gallenflüssigkeit und Bakterien könnten dann in die freie Bauchhöhle gelangen und eine Peritonitis auslösen. Also Ruptur mit auffolgender Peritonitis, das ist eine Komplikation. Bei immer wiederkehrenden Entzündungen können sich außerdem auch Kalksalze in der Wand der Gallenblase ablagern. Dadurch wird sie hart und spröde und teilweise vollständig verkalkt. Durch diese Verkalkung kann sich die Gallenblasenwand im Röntgenbild deutlich weißlich darstellen. Daher der Name Porzellangallenblase. Und diese Porzellangallenblase gilt als Risikofaktor für ein Gallenblasenkarzinom. Deshalb wird bei einer Porzellangallenblase in der Regel auch dann die Gallenblase rausgenommen, also eine Cholezystektomie vorgenommen, wenn der Patient aktuell keine Beschwerden hat. Noch ein wenig Nerdwissen gefällig. Als Komplikation könnte sich auch ein Abszess bilden oder eine Verbindung zwischen der Gallenblase und dem Darm. Wie nennt man eine solche Verbindung? Genau, das ist eine Fistel. Über diese Fistel kann ein größerer Gallenstein in den Darm gelangen und dort einen mechanischen Ileus auslösen. Das wäre dann ein Gallenstein-Ileus. Verrückt, oder? Nerdwissen aus. Wie wird eine Cholezystitis diagnostiziert? Neben der Anamnese und der körperlichen Untersuchung ist der Ultraschall besonders wichtig. Dabei kann man Gallensteine sehen, eine verdickte Gallenblasenwand, Flüssigkeit um die Gallenblase oder auch eine Vergrößerung. Im Labor erwarten wir bei einer akuten Entzündung natürlich genau die erhöhten Entzündungswerte, also zum Beispiel ein erhöhtes CRP. Eventuell sogar eine Leukozytose, je nachdem. Bilirubin, Gamma-GT und alkalische Phosphatase, das wären unsere Gallenstauparameter, müssen bei einer reinen Cholezystitis nicht deutlich erhöht sein. Warum nicht? Stell mal auf Pause und denk mal nach. Weil der Stein im Ductus cysticus lediglich den Abfluss aus der Gallenblase blockiert. Die Galle aus der Leber kann aber über den Ductus hepaticus communis und den Ductus choledochus weiterhin in den Dünndarm abfließen. Das ist also ein super wichtiger Punkt. Ein Stein im Ductus cysticus kann zwar eine Cholezystitis auslösen, führt aber normalerweise nicht zu einem ausgeprägten Verschlussikterus. Wann der auftritt, werden wir uns in der nächsten Folge ansehen, wenn wir über Choledocholithiasis und Cholangitis sprechen. Aber Moment, wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn wir müssen uns ja noch überlegen, wie die akute Cholezystitis therapiert wird. Im Gegensatz zur unkomplizierten Gallenkolik wartet man bei einer akuten Cholezystitis normalerweise nicht mehrere Wochen, bis die Entzündung vollständig abgeklungen ist. Die Patientin wird im Krankenhaus behandelt und die Gallenblase wird in der Regel möglichst frühzeitig laparoskopisch entfernt. Je nach Befund kommen zusätzlich Schmerzmittel, Flüssigkeit und bei einer bakteriellen Infektion vielleicht auch noch Antibiotika zum Einsatz. Nun wünsche ich dir einen schönen Sommer. Ich freue mich wie immer über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, uns auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Für Oktober 26 sind alle Termine ausgebucht. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du die Wissensreise bei Google bewertest. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.